Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Thorsten Schröder.
Ganz herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Schönen guten Abend.
Wer das AfD-Parteiprogramm liest, findet wenig Anlass darin, eine extremistische Partei zu sehen. Doch die Mitglieder und Funktionäre der selbsternannten Alternative für Deutschland haben oft genug ausgesprochen, wie sie Deutschland verändern wollen. Der Verfassungsschutz sieht durch die Aussagen und Pläne teilweise unsere Demokratie bedroht und stuft einzelne Landesverbände als gesichert rechtsextremistisch ein. Und die Bundes-AfD, die ist für den Verfassungsschutz ein rechtsextremistischer Verdachtsfall, wogegen die Partei vor dem Oberverwaltungsgericht Münster in Berufung gegangen ist. Caroline Hoffmann.
So groß ist das Interesse am Berufungsverfahren, dass das Oberverwaltungsgericht die Verhandlung vom Gerichtssaal ins Foyer verlegt hat. Die AfD klagt gegen den Verfassungsschutz, sieht sich als Opfer einer Kampagne.
Ich habe natürlich die Sicht, eine ganz bestimmte Sicht auf unsere Partei, und zwar, dass die Anwürfe völlig unbegründet sind, weil sie politisch motiviert sind, da der Verfassungsschutz keine neutrale Behörde darstellt.
Und darum geht es in Münster. Die Einstufung als extremistischer Verdachtsfall basiert auf Aussagen von AfD-Politikern in der Öffentlichkeit, in den sozialen Medien. In der Urteilsschrift der vorangegangenen Instanz listeten die Richter zahlreiche Begriffe auf. Von Umvolkung ist die Rede, dem bevorstehenden Volkstod durch Bevölkerungsaustausch. Beispiele eines völkisch-nationalistischen Weltbildes. Solche rechtsextremen Verschwörungstheorien sind auch auf dem Europaparteitag der AfD im vergangenen Sommer zu hören.
Was wir wirklich fürchten müssen, das ist nicht der menschengemachte Klimawandel. Nein, wir sollten uns viel eher fürchten vor dem menschengemachten Bevölkerungswandel, der das alte Europa in eine Siedlungsregion für Millionen Afrikaner und Araber umwandeln soll.
Aussagen, die wohl auch der Verfassungsschutz zur Kenntnis nimmt. Er sammelt weiter, um seine Einstufung zu belegen.
Wenn das Oberverwaltungsgericht die Einstufung der AfD als Verdachtsfall bestätigen würde, bedeutet das, dass weiterhin der Bundesverfassungsschutz die AfD als Gesamtpartei beobachten kann und das auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln.
Bisher hat das Gericht kein Urteil gefällt. Eine Revision gegen dieses würde dann vor dem Bundesverwaltungsgericht verhandelt.
Christoph Kehlbach aus unserer ARD-Rechtsredaktion haben wir eben schon im Beitrag gesehen. Christoph, du beobachtest für uns das Verfahren in Münster. Der heutige Tag war geprägt von vielen Anträgen der AfD. Was steckt hinter diesem Vorgehen?
Ja, tatsächlich, heute um 9 Uhr begann dieser Verhandlungstag mit einem Antrag der Prozessbevollmächtigten der AfD auf Vertagung des Verfahrens, wenn man nicht genug Zeit gehabt habe, sich mit dem Beweismaterial auseinanderzusetzen, das der Bundesverfassungsschutz im Januar in dieses Verfahren eingeführt hatte. Und der Verhandlungstag endete dann heute vor ungefähr 2,5 Stunden mit einer Ankündigung derselben Prozessbevollmächtigten der AfD, dass man selbst noch 210 eigene Beweisanträge vorbereitet habe und sich zumindest Vorbehalte, die noch in diesem Verfahren entsprechend zu stellen, und dass man 25 Stunden dafür etwa benötige, um die zu verlesen und zu begründen. Das ist ein Verfahren, wie man es in verwaltungsgerichtlichen Verfahren, also ein Vorgehen, wie es in verwaltungsgerichtlichen Verfahren eher untypisch ist. Es war aus dem Gericht heute zu hören, sowas ist man möglicherweise aus einem Strafverfahren gewohnt, wo es durchaus eine Konfliktverteidigung gibt. Dahinter stecken könnte tatsächlich zum einen natürlich Zeit zu gewinnen, das Verfahren in die Länge zu ziehen. Und natürlich muss das Gericht entsprechende Anträge auch bescheiden. Und wenn man möglicherweise viele Anträge stellt, sind es vielleicht auch viele Ansatzpunkte, bei denen ein Gericht einen Fehler machen könnte, auf den man sich in einem möglichen Revisionsverfahren dann noch berufen kann.
Also zeitlich alles ziemlich verzögert. Eigentlich war nur noch morgen als weiterer Prozesstag geplant. Kann es morgen denn überhaupt noch zu einer Entscheidung kommen?
Denkbar ist das noch. Wir müssen auch mal abwarten, ob morgen dann wirklich diese 210 angekündigten Beweisträge auch wirklich gestellt werden. Und natürlich ist es eben auch das gute Recht einer Partei, in einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren entsprechende Anträge zu stellen. Aber es wird sehr spannend, wie das zeitlich alles morgen vonstatten läuft und wie es dann, falls es nicht klappen sollte, weitergeht. Das ist aber zum jetzigen Stand noch völlig offen.
Wenn die Bundes-AfD mit ihrem Berufungsprozess scheitert, was würde das für die Partei bedeuten?
Nun, also zunächst mal ist dann noch die Revision möglich zum Bundesverwaltungsgerichtshof. Da werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Natürlich würde es ganz unmittelbar bedeuten, dass dann der Verfassungsschutz weiterhin nachrichtendienstliche Mittel einsetzen könnte, um die AfD unter die Lupe zu nehmen. Und wir haben das eben auch schon in dem Beitrag gehört. Es gibt eben in den Reihen der AfD so ein bisschen die Erzählung, dass der Bundesverfassungsschutz eigentlich nichts anderes sei als so eine Art verlängerter Arm der politischen Konkurrenz. Je mehr Urteile in der Welt sind, die möglicherweise das Vorgehen des Bundesverfassungsschutzes bestätigen, umso schwieriger wird es natürlich auch, diese Erzählung aufrechtzuerhalten. Ein Urteil vom Verwaltungsgericht Köln gibt es bereits, das eben dem Verfassungsschutz in diesem Punkt Recht gegeben hat, und wir werden sehen, ob es dann morgen zu einem zweiten kommt.
Danke für diese Schilderungen vom AfD-Prozess aus Münster, Christoph Kielbach. Vor gut einem Jahr übernahm er das Amt als Bundesverteidigungsminister. Richtig Bock habe er, verriet Boris Pistorius und nahm die Sachen direkt selbst in die Hand. Parteiübergreifend und auch bei der Bevölkerung kam diese zupackende Art des Niedersachsen gut an. Wenn einer die Zeitenwende des Kanzlers umsetzen würde, dann er. Doch heute gab es das erste Zeugnis für den Minister, den Bericht der Wehrbeauftragten. Und die Liste der Mängel der Bundeswehr ist weiterhin lang. Die von ihm versprochene Kriegstüchtigkeit in weiter Ferne. Auch ein Minister Pistorius scheint die Armee nicht so schnell auf Kurs bringen zu können, berichtet Alexander Budwig.
Truppenbesuch Ende Februar in der Oberpfalz. Es geht um das Prestigeprojekt des Verteidigungsministers, die Brigade Litauen. Die Verlegung von 4.800 Soldatinnen und Soldaten an die NATO-Ostflanke samt Ausrüstung für die Bundeswehr eine Herkulesaufgabe. Dabei sei die Truppe schon jetzt am Anschlag, warnt die Wehrbeauftragte.
Bündnis- und Landesverteidigung, internationales Krisenmanagement, Ende des Mali-Einsatzes, Sudan, Evakuierungsoperation, Lage im Nahen Osten, Krieg in Israel. Das fordert unsere Bundeswehr ganz enorm. Und das in der Kombination mit nicht genügend Material, Lücken beim Personal und maroder Infrastruktur stresst die Bundeswehr.
Der diesjährige Bericht der Wehrbeauftragten fällt auch zwei Jahre nach Ausrufen der sogenannten Zeitenwende ernüchternd aus. Vieles, wie etwa neue Panzer und Flugzeuge, sei dank des 100 Milliarden Euro Sondervermögens zwar auf den Weg gebracht, aber noch sind die Lücken beim Großgerät da und Ersatzteile fehlen auch. Nicht zuletzt, weil auch viel Material an die Ukraine geliefert wird. Das größte Problem aber, es fehlt der Nachwuchs.
Die Bundeswehr altert und schrumpft. Wir hatten identisch viele Bewerbungen und genauso viele Einstellungen wie im Jahr 2022. Das ist zu wenig. Es braucht dringend einen Aufwuchs.
Verteidigungsminister Pistorius zeigt deshalb beim Besuch norwegischer Soldaten große Sympathien für die Einführung einer Wehrpflicht nach skandinavischem Vorbild. Hier bekommen zwar alle Männer und Frauen mit 18 eine Einladung zum Auswahlverfahren, am Ende muss aber nur ein Teil von ihnen zur Armee. Die FDP ist davon nicht begeistert.
Ich hielte wenig davon, wenn wir jetzt anfangen, jahrelange Debatten über den Aufbau von Kreiswehrersatzämtern zu führen, sondern stattdessen müssen wir uns jetzt, und zwar angesichts des Angriffskrieges seit Februar 2022 auf die Ukraine, noch viel schneller darum kümmern, dass die Bundeswehr kriegstüchtig ist.
Neue Schulden will die FDP aber für die Bundeswehr nicht machen. Die Union erwartet Probleme bei der künftigen Finanzierung.
Der Verteidigungshaushalt wächst nicht auf. Wir laufen einfach ein großes Loch zu, nämlich dann, wenn das Sondervermögen ausgelaufen ist. Und die Bundesregierung verweigert sich, hier eine Antwort zu liefern.
Es gibt aber auch Lichtblicke im Wehrbericht. So hat sich die persönliche Ausrüstung der Soldaten verbessert. Was allerdings zu einem neuen Problem führt. Denn um Helme, Stiefel und Co. zu lagern, sind die Spinde oft zu klein.
Und dazu begrüße ich André Wüstner, den Vorsitzenden des Deutschen Bundeswehrverbands. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Wüstner, können Sie noch ruhig schlafen bei dem Zustand, in dem sich das deutsche Militär befindet?
Ja, mal mehr, mal weniger. Aber Sie sprechen zu Recht die prekäre Situation an, in der wir unsere Streitkräfte wiederfinden. Und es muss jetzt verstanden werden, dass wir mehr investieren müssen, mehr tun müssen, schneller werden müssen, was Beschaffung anbelangt und viele Dinge mehr, die die Wehrbeauftragte heute angesprochen hat.
Ich frage nach Ihrem Schlaf, weil Sie selbst gesagt haben, dass einige aus Politik und Militär nicht ruhig schlafen könnten. Sehen Sie denn überhaupt den politischen Willen, diese große Aufgabe mit allem, was dazugehört, überhaupt anzupacken?
In den letzten Monaten nur bedingt. Ich hoffe, dass mit Blick auf die Situation in der Ukraine, aber auch bezogen auf die Bedrohungslage, auf die Absicht Putins, auch seinen imperialistischen Krieg auszuweiten auf das alte sowjetisch-zaristische Reich, dass wir da endlich verstehen, wir müssen verteidigungsfähig werden oder wie der Minister sagt, kriegstüchtig werden. Denn wer verteidigungsfähig ist, schreckt ab. Wer dies nicht ist, lädt ein. Und deswegen muss ich sagen, wir sind hinter der Welle. Dieses Jahr ist ein Schlüsseljahr für die Verteidigungsfähigkeit in jeglicher Dimension. Und die Bundesregierung muss endlich ihren Worten Taten folgen lassen.
Und da geht es vor allem auch um Finanzen. Die Wehrbeauftragte fordert 300 Milliarden Euro zusätzlich, um verteidigungstüchtig zu sein. Aber wie kann das sein bei einem der größten Wehretats weltweit mit mehr als 50 Milliarden Euro im Jahr? Gibt die Bundeswehr das Geld bisher an der falschen Stelle aus?
Nein, wir kommen ja aus einer ganz anderen Priorisierung, was die Aufgaben und Aufträge anbelangt. Der Schwerpunkt lag im internationalen Krisen- und Konfliktmanagement. Wir haben die Fähigkeiten zur Landes- und Bündnisverteidigung gemäß den politischen Vorgaben abgebaut. Jetzt ist die Landes- und Bündnisverteidigung wieder strukturbestimmt und jetzt müssen diese Fähigkeiten wieder geschaffen werden. Also all das, was man glaubte nicht mehr zu brauchen, Panzer, Artillerie, Fregatten und viele Dinge mehr, die müssen jetzt beschafft werden. Und bezogen auf die Rüstungsinflation, die wir in den letzten Jahren vermehrt gespürt haben, werden die Dinge einfach immer teurer. Und deswegen haben wir schon vor 2 Jahren darauf hingewiesen, dass die 100 Milliarden eine symbolische Zahl sein mag, aber eben nicht reicht. Und wenn in diesem Jahr der Verteidigungsetat nicht steigt, dann wird die Zeitenwende für beendet erklärt werden müssen.
Was ganz unstrittig ist, die Bundeswehr braucht auch mehr Personal. Die Truppe schrumpft mit deutlicher Tendenz nach unten, heißt es im Wehrbericht. Die Abbruchquote lag zuletzt bei 26% bei den neuen Soldatinnen und Soldaten. Ist die Bundeswehr so ein schlechter Arbeitgeber?
Nein, aber die Mängel, die die Wehrbeauftragte auch heute wieder beschrieben hat, die kumulieren natürlich und die wirken sich aus. Vollkommen klar, Menschen, die marode Infrastruktur vorfinden, die nur begrenzt Material für ihre Aufgabe vorfinden, die entscheiden sich irgendwann gegen den Arbeitgeber, gegen den Dienstherrn Bundeswehr. Und deswegen hängt alles mit allem zusammen. Material, Infrastruktur und natürlich auch Personal. Und zum Zweiten müssen wir konkurrenzfähiger werden. Der Minister plant auch für dieses Jahr ein größeres Artikelgesetz, Zeitenwende, wo es darum geht, die Bundeswehr attraktiver zu machen auf dem Arbeitsmarkt. Aber ich will auch nicht ausschließen, dass es vielleicht auch Optionen geben muss in Richtung Dienstpflicht und vielleicht auch Wehrpflicht.
Es gibt auch ganz konkrete Hinweise darauf, was falsch laufen könnte in der Personalführung. Kritik kommt an kollektiven Bestrafungen. Eine Gruppe musste beispielsweise eine Woche lang täglich um 4.45 Uhr Frühsport machen, weil 2 Rekruten vergessen hatten, ihre Verpflegungskarte aufzuladen. Sollte so etwas heutzutage nicht mehr zur Bundeswehr gehören? Könnte das mehr Menschen zur Bundeswehr locken, wenn man so nicht mehr agiert?
Naja, wir sind eine Organisation mit rund 260.000 Menschen, Soldatinnen, Soldaten und zivilen Beschäftigten. Und da kommt es natürlich auch immer wieder mal zu Verfehlungen. Aber grundsätzlich, was die Führungskultur anbelangt, muss man ja konstatieren, dass sich die Lage, die innere Lage in den letzten Jahren, in den letzten 10 Jahren eher verbessert hat. Das soll nicht ausschließen, dass es immer wieder zu Verfehlungen kommt. Dafür ist die Wehrbeauftragte auch da, auch wir als Verband da, diese dann anzuprangern und für Veränderungen in der Führungskultur zu sorgen. Aber ich glaube, das ist nicht der Kern. Jetzt muss verstanden werden, dass wir bezogen auf unser Selbstverständnis mehr denn je wieder einsatzbereit werden müssen, verteidigungsfähig werden müssen. Warum? Weil es eben um uns geht in Deutschland, um Europa, ja, auch um die Ukraine. Und es geht darum, dass wir auch weiterhin in Frieden und Freiheit leben wollen. Und wer das nicht versteht, der sollte momentan keine politische Verantwortung tragen.
Ist diese Botschaft denn in der Gesellschaft angekommen?
In der Gesellschaft erfahre ich als Verbandsvorsitzender viel Zuspruch. Ich werde vielerorts eingeladen, auch in Bereichen, in denen es vielleicht vor 5, 6, 7 Jahren noch überhaupt nicht denkbar war. Kirchen, aber auch von Lehrerkolleginnen an Schulen. Alle interessieren sich und ich glaube, viele wissen, worum es aktuell geht. Ich verstehe aber auch, dass manche auch aufgrund der schrägen Debatten zuletzt um das Thema Taurus in Sorge sind. Und ich glaube, es ist eine politische Aufgabe zu erklären, dass wenn wir jetzt in Verteidigung investieren, wenn wir jetzt abschrecken, das alte Motto des Kalten Krieges, kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen, wenn wir da jetzt investieren, dann brauchen wir uns keine Sorgen machen. Nur die Priorisierung in Sachen Finanzmittel, die muss jetzt eben klar werden. Und ich denke, dass auch die Bundesregierung das nochmal klar zum Ausdruck bringen muss.
Der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbands mit klaren Worten zum Zustand der Bundeswehr. Danke für das Gespräch, André Wüstner.
Danke ebenso.
Das Gespräch habe ich am frühen Abend geführt. In Haiti haben Regierung und Polizei die Kontrolle verloren. Der Inselstaat in der Karibik befindet sich in der Hand bewaffneter Banden. Das Land steckt schon lange in der Krise. Seit 2016 hat es keine Wahlen mehr gegeben. 2021 wurde der Präsident ermordet. Und nun, während eines Auslandsaufenthalts des Premierministers, eskalierte die Gewalt. Gangs griffen Regierungsgebäude an und befreiten Gefangene aus Gefängnissen. Premierminister Henri hat inzwischen seinen Rücktritt angekündigt. Eine friedliche Machtübergabe sei geplant, sobald ein Nachfolger ausgewählt worden ist. Marie-Christine Böse berichtet.
Sie haben kaum Essen, kaum Wasser und kein Zuhause mehr. 362.000 Vertriebene zählen die UN in Haiti. In den Straßen Tote, es regieren Gewalt, Armut und Angst. Die Karibikinsel, ein Albtraum. Seit Wochen schon wollen Gangs die Regierung stürzen. Sie attackieren Nationalpalast und Polizeistationen, als Premier Ariel Henry vor 2 Wochen ins Ausland reist. Von dort gibt er in der vergangenen Nacht sein Scheitern zu. Den Machtkampf haben die Banden gewonnen. Es tut uns weh. Wir betrauern viele Menschenleben. Die Regierung, die ich leite, kann davon nicht unberührt bleiben. Chaostage in Port-au-Prince. Der deutsche Botschafter und EU-Diplomaten verlassen das Land, während die Lage der Haitianer immer verzweifelter wird. Etwa 5 Millionen Einwohner leiden bereits an akutem Hunger. Helfer kämpfen damit, die Menschen zu erreichen. Der politische Albtraum führt zu einem humanitären Desaster. Die Lebensmittelpreise steigen. Port-au-Prince ist wie eine Blase. Es kommt kein Essen rein vom Land, der Hafen ist dicht. Das muss sich ändern.
This needs to change.
Dem Welternährungsprogramm fehlen zudem 90 Millionen Dollar für Haiti, das Land am Abgrund, wie schon seit Jahren. 2021, Präsident Jovenel Moïse wird ermordet und Ariel Henry Übergangspremier. Er verspricht Wahlen, führt sie aber nie durch. Die Regierung gilt als korrupt, ist verhasst, Banden füllen das Vakuum. Wie Gangchef Jimmy Cherizier, genannt Barbecue, weil er gern Häuser niederbrennt. Er organisierte mit anderen Kriminellen den Sturz der Regierung und gibt sich nun als Vertreter des Volkes. Die Haitianer sollen selbst über die Regierung entscheiden. Wir wollen sehen, wie wir Haiti wieder auf die Beine helfen. Übernehmen nun die Gangs? Die karibische Gemeinschaft CARICOM hält dagegen. Gestern Abend Krisensitzung. Die Staaten skizzieren einen Plan für Haitis Zukunft. Ein Präsidialrat, der Haitis Gesellschaft repräsentiert, soll Wahlen vorbereiten, verkündet US-Außenminister Blinken. Das ist eine Chance. Wir wollen einen dauerhaften, inklusiven und für Haiti repräsentativen Übergang. Die USA selbst wollen nicht in Haiti eingreifen, geben aber mehr Geld. Insgesamt 300 Millionen Dollar für eine geplante Polizeimission unter Kenias Führung. Wann die beginnt, unklar. Auf den Straßen heute Skepsis, auch kleine Proteste. Die CARICOM sagen, manche habe Haiti nie wirklich geholfen. Das Schicksal des Landes bleibt offen.
Und wir schauen jetzt auf weitere Nachrichten des Tages mit dir, Thorsten.
Die Lieferung von Hilfsgütern für die Menschen im Gazastreifen über das Mittelmeer hat begonnen. Im Hafen von Larnaca auf Zypern legte am Morgen ein erstes Schiff der Hilfsorganisation Open Arms ab. Es soll spätestens übermorgen den Gazastreifen erreichen. Die Ladung von 200 Tonnen Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten soll vor der Küste auf Kähne umgeladen und dann an Land gebracht werden. Bei einem russischen Raketenangriff sind in der Ukraine mindestens 3 Menschen getötet und mehr als 30 verletzt worden. Getroffen wurden 2 Wohnblöcke in der Industriestadt Kryvyi Rih im Südosten des Landes. Der Sicherheitsberater der US-Regierung Sullivan kündigte eine Munitionslieferung im Umfang von $300 Millionen an. Das Geld sei an anderer Stelle im Verteidigungsetat eingespart worden. Ein wesentlich größeres Hilfspaket wird von den Republikanern blockiert. Bei der Deutschen Bahn sind durch den Streik der Lokführergewerkschaft GDL wieder zahlreiche Fern- und Regionalzüge ausgefallen. Im Güterverkehr ging der Streik am Abend zu Ende, im Personenverkehr dauert er noch bis 2 Uhr. Die Bahn war auch in der zweiten Instanz mit dem Versuch gescheitert, den Streik juristisch zu verhindern. Das Hessische Landesarbeitsgericht stellte fest, trotz der kurzen Ankündigungsfrist sei der Streik nicht unverhältnismäßig. Gestreikt haben heute auch die Flugbegleiter der Lufthansa. In Frankfurt am Main fielen rund 600 Flüge aus. Die Gewerkschaft UFO fordert unter anderem 15% mehr Geld. Morgen streiken die Flugbegleiter der Lufthansa in München. Für Donnerstag hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der Fluggastkontrolle zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind deutschlandweit 5 Flughäfen. Der Bahnverkehr zählt wegen seines Beitrags zur Grundversorgung der Allgemeinheit zur sogenannten kritischen Infrastruktur. Rufe nach einer gesetzlichen Änderung des Streikrechts für diese Branche werden lauter. Mehr dazu von Anja Kohl.
Es geht um die sogenannte Daseinsvorsorge, die bei zeitgleichen, sich über Monate hinziehenden Streiks in der kritischen Infrastruktur nicht mehr gewährleistet sein kann. Und um die hohen Kosten für die Gesamtwirtschaft, die entstehen, weil wichtige Lieferketten nicht mehr richtig funktionieren. Zu den Vorschlägen gehören feste Ankündigungspflichten, um kurzfristige Wellenstreiks auszuschließen, sodass sich alle Beteiligten, auch die Wirtschaft, auf die Streiks einstellen und frühzeitig umplanen können. Außerdem im Fall eines festgefahrenen Tarifkonflikts festgelegte Schlichtungsverfahren, die die Tarifpartner an den Tisch zurückholen, um eine Lösung zu finden. Gäbe es ein solches Gesetz, könnte eine Schlichtung nicht einfach grundsätzlich abgelehnt werden, wie es GDL-Chef Weselski aktuell tut. Schon gar nicht, wenn, wie jetzt, ein weitreichendes Kompromissangebot, in diesem Fall des Bahnvorstandes, auf dem Tisch liegt.
Die Teuerung hat sich weiter abgeschwächt. Die Preise stiegen im Februar um 2,5% gegenüber dem Vorjahresmonat. Lebensmittel verteuerten sich nur noch um 0,9%. Im Januar waren es noch 3,8%. Die Preise für Energie sind weiter gesunken, und zwar um 2,4%. Schon im Januar waren sie zurückgegangen um 2,8%.
Bis zum nächsten Sommerurlaub müssen wir uns noch etwas gedulden, ehe wir mittendrin beim Abschalten sind. Aber Urlaubsziele haben viele schon längst ausgesucht. In Deutschland lag mit 9 Millionen Gästen im vergangenen Jahr Schleswig-Holstein recht weit vorne. Für die einen sind es die Landschaften bis zum Horizont, für die anderen das Meer. Doch bevor wir hier zu idyllisch werden, ganz so harmonisch, geht es auch dort nicht immer zu, besonders dann, wenn Industrie auf Natur trifft. Anke Rösler war in Windebü und berichtet, wie es ist, wenn plötzlich eine Schuttdeponie entstehen soll.
Er ist auf dem Weg zu seinen vierbeinigen Mitarbeitern, wie er sie liebevoll nennt. Die Galloways von Landwirt Gerd Kemmer weiden in einem besonderen Naturschutzgebiet Schleswig-Holsteins. Der Bültsee liegt inmitten einer Seenkette zwischen Eckernförde und der Schlei, einem Meeresarm der Ostsee. Und alle sind sie durch Grundwasser miteinander verbunden. Der Biologe kennt hier die meisten Pflanzen. Die Natur am Bültsee, Lebensraum für fast ausgestorbene Exemplare.
Das hier auf der linken Seite ist der Strandling, Rote Liste 1-Art in Schleswig-Holstein. Also äußerst selten. Es gibt nur noch wenige Seen, 3 explizit an der Zahl, die auch eine Vielzahl dieser seltenen Arten heute noch enthalten.
Auch die Galloways tragen zur Artenvielfalt bei, indem sie auf natürliche Weise die Landschaft pflegen. Gleich hinter dem Bültsee eine Kiesgrube, die fast ausgebaggert ist. Der Betreiber will das Gelände weiter nutzen und hier eine Bauschuttdeponie errichten. Sollte sie genehmigt werden, könnte sich der Schutt bis zu 18 Meter über der Grubenkante türmen. Weithin sichtbar, aber vor allem am Boden nur etwa 2 Meter über dem Grundwasser. Naturschützer wie Gerd Kemmer wollen dies verhindern, suchen das Gespräch mit dem Betreiber.
Nasse Stellen mit rein, dass da nicht nur jetzt bei. Jetzt sind ja noch mal 8 Meter sozusagen abgekiest worden. Und die sind wir jetzt noch näher. Und insofern sind wir unmittelbar und sehr dicht am Grundwasser dran.
Die größte Sorge, dass das Grundwasser in dem umliegenden Natur- und Landschaftsschutzgebiet verseucht werden könnte. Die Betreiberfirma sieht das Problem nicht.
Nach meinem Wissensstand ist hier in Schleswig-Holstein ist es noch nie verunreinigtes Wasser, verunreinigte Flüssigkeit einer Deponie ins Grundwasser gesickert. Nach meinem Kenntnisstand.
Und das macht Sie zuversichtlich, dass es jetzt auch so bleibt?
Ja, wir werden alle gesetzlichen Vorgaben erfüllen und that's it.
Doch so weit ist es noch nicht. Das Land Schleswig-Holstein prüft derzeit, ob es neue Bauschuttdeponien braucht. Das Ergebnis soll im Frühjahr kommen. Das will der Betreiber erst einmal abwarten. Davon unabhängig könnte er beim Land bereits jetzt das sogenannte Planfeststellungsverfahren beantragen. So ein Verfahren dauert im Schnitt bis zu 2 Jahre. Die Kritiker machen jetzt schon Druck, zum Beispiel durch Infoabende wie hier in Eckernförde. Groß ist die Sorge der Anwohnerinnen und Anwohner um die Natur und dass der Tourismus in Ostseenähe leiden könnte.
Eigentlich wird heute alles recycelt und was übrig bleibt, ist nicht einfach Sand, sondern hat meistens irgendwelche toxischen Nebenwirkungen. Und wir haben schöne Gewässer, in denen wir schwimmen, in denen wir planschen. Und ich habe keine Lust, dass das alles kaputt geht.
Wir brauchen Menschen, die hier zuziehen, die hier Lust haben zu arbeiten, Familie zu gründen. Und wir brauchen hier intakte Natur um uns herum. Und wir brauchen positive Signale aus der Stadt. Wir wollen nicht die Deponiestadt Eckernförde sein.
Und sie kritisieren die derzeitige Gesetzeslage.
Das Hauptproblem sehe ich in diesen Planungen, die nicht übergeordnet erfolgen. Also eine Deponieplanung, die aufgrund von wirtschaftlichen Interessen eines Einzelnen eben gestartet wird und meines Erachtens nach nicht neutral und weitblickend bewertet wird, sondern eben ja, aufgrund dieser wirtschaftlichen Interessen dann möglicherweise einen Schaden für uns alle bringt.
Und auch Gerd Kemmer hofft, dass die Deponie nicht kommen wird. Er will sich weiter dafür einsetzen, dass die Landschaft um den Bültsee so bleibt, wie sie ist.
Als Anfang Februar der erste FC Saarbrücken im DFB-Pokalspiel Mönchengladbach empfangen sollte, glich der Rasen eher einem Wasserballfeld als einem Fußballplatz. Mit riesengroßen Laubbläsern wollte man damals das Nass wegpusten, doch Pustekuchen, das Spiel wurde nicht angepfiffen. Heute Abend nun der Nachholtermin auf einem neuen Rasen, der erst vor kurzem ausgelegt wurde. Aber es sollte wieder regnen. Frank Grundhefer.
Sie haben Karlsruhe, die Bayern und Frankfurt rausgekegelt. Wird Saarbrücken auch für Mönchengladbach zum Pokalschreck? Der Rasen tief, aber bespielbar. 8. Minute. Fehler von Saarbrückens Marcel Gauss. Franck Honorat zieht davon und bedient Robin Hack. 0:1, 8. Minute. Die frühe Führung für den Bundesligisten. Saarbrücken aber überhaupt nicht beeindruckt. Rabiec für Naifi. Der Ausgleich erfällt nur 180 Sekunden nach der Gladbacher Führung. Der Drittligist wieder im Spiel. Danach dominiert der Bundesligist, schafft es aber nicht, Tim Schreiber im FCS-Tor zu überwinden. Saarbrücken rettet sich in die Nachspielzeit. Dann die Michele Sanchez auf Kai Brünker und ihm gelingt das 2:1, 90+3. Der erste FC Saarbrücken schafft tatsächlich die nächste Sensation und steht im Halbfinale des DFB-Pokals.
Sie ist ein großes Rätsel der Musikgeschichte, die Lukas-Passion von Johann Sebastian Bach. Der Komponist soll sie selbst einmal aufgeführt haben. Doch was davon erhalten ist, scheint größtenteils nicht vom Meister selbst komponiert. Während die Matthäus-Passion und die Johannes-Passion gerade in der vorösterlichen Zeit in Konzerten und Kirchen erklingen, geriet die Lukas-Passion in Vergessenheit. Nun haben 2 Barockmusiker das Werk im Bachschen Stile komplett gemacht. Und heute Abend gab es in der Hamburger Leihhalle so etwas wie eine Welturaufführung, fast 300 Jahre nach der Weltpremiere. Christian Stichler.
So hat man die Lukas-Passion noch nie gehört.
Die Neuschöpfung heute Abend in der Hamburger Leishalle. Und sie hatten mitten in der Corona-Pandemie die Idee dazu. Christoph und Lorenz Egelhuber, Vater und Sohn, Barockmusiker aus München. Der vielbeschäftigte Bach führte das Oratorium 1730 zwar auf, bei der Musik aber hatte sich der große Meister offenbar woanders bedient.
In der Barockzeit war das Wiederverwerten sehr typisch. Da hat man von anderen Komponisten was genommen, es gab ja noch keine organisierten Rechte. Und man hat von eigenen Stücken was genommen, weil man unter Zeitdruck war, weil man ein Stück nur einmal für eine Geburtstagsfeier geschrieben hat und die brauchst du nie wieder.
Ganz im Stile des großen Bach haben die beiden Egelhubers nun diese Scharte im Bachschen Werk korrigiert und den vorhandenen Text der Lukas-Passion zu großen Teilen mit der Musik von Bach versehen.
Alle Chöre, alle Arien, alle Choräle, alle Turbachöre, alle Ariosi sind von Bach, teilweise ein bisschen verändert, ein bisschen geschnitten, aber es ist Bach, es ist purer Bach.
Der Eingangschor, ursprünglich ein Orgelwerk.
Furcht und Zittern,
Furcht und Zittern,
Scham und Schmerz.
Die Proben am Vorabend. Zum ersten Mal erklingt die neue Passion mittendrin mit ihren Barockinstrumenten Christoph Egelhuber und sein Sohn. Völlig neu ist das Rezitativ. Gesungen von Daniel Johansen. Hier fand sich nichts im Oeuvre von Bach.
Es ist unglaublich spannend, denn es ist der Lukas-Text der längste, der komplizierteste, den die Komponisten, glaube ich, aus gutem Grund relativ selten vertont haben. Und ihn jetzt in aller Pracht und Fülle zu erleben, das ist singulär.
Was der Hamburger Karl Philipp Emanuel Bach Chor zusammen mit dem Dresdner Festspielorchester auf die Bühne gebracht hat, ist mehr als nur eine weitere Passion.
Das ist quasi eine Vollendung dieser Tetralogie. Wir könnten das von Wagners Ring ausgehend sagen, dass jetzt mit dieser großen Lukas-Passion eigentlich die Tetralogie der vier Passionen Bachs vollendet ist.
Das Universum der Bachschen Musik ist beinahe unendlich. Die Hamburger Lukas-Passion bringt darin nun einen neuen Stern zum Leuchten.
Und wir erklären jetzt noch, ob es draußen grau oder blau wird. Carsten, welche Farbe dominiert denn?
Ich würde sagen, ich habe in meinem Malkasten grau gefunden, das auf jeden Fall, aber auch gelb. Gelb steht für die Sonnenscheindauer, die wir in den nächsten Tagen erleben. Und wir fangen mal mit dem morgigen Mittwoch an. Da haben wir nämlich mal die Sonnenscheinausbeute zusammengetragen. Ziemlich viel dunkles Grau im gesamten Westen und im Süden. Aber im Osten scheint morgen die Sonne durchaus 6 bis 8, möglicherweise 9 Stunden lang. Dann schauen wir auf den Donnerstag. Da wird es auch in der gesamten Westhälfte und in der Mitte sehr sonnig. Ein ganz anderes Wetterbild. Endlich sind dann die dunklen Wolken weg. Und noch ein Blick auf den Freitag. Dann ziehen im Westen und Nordwesten wieder Wolken auf. Nicht mehr ganz so viel Sonnenschein. Dafür bleibt es im Osten und Süden sonnig. Und vor allem am Donnerstag und Freitag geht es auch warm weiter. Da kommt ein richtiger Schwall Frühlingsluft zu uns. Am Donnerstag erwarten wir am Oberrhein bis zu 20 Grad. Am Freitag liegt dann der Wärmepol eher in der Lausitz. Dort werden es bis zu 19 Grad. Aber jetzt kümmern wir uns mal um dieses Grau, das wir morgen hier am Mittwoch im gesamten Westen liegen haben. Das gibt es auch jetzt schon in Form von dicken Regenwolken. Und das, was wir hier sehen, ist möglicherweise ein kleiner Grund, weshalb Gladbach gerade in Saarbrücken verloren hat. Es regnet kräftig seit Stunden im gesamten Südwesten. Und dieser Regen bleibt hier auch noch eine Weile, zieht sich aber langsam in Richtung Alpen zurück. Heute Nacht kommen dann noch neue Wolken, vor allem in der zweiten Nachthälfte, hier im Nordwesten an und bringen dann morgen Vormittag insgesamt hier wieder leichten Regen oder Nieselregen. Und hier sehen wir die großen wolkenfreien Gebiete oder wolkenarmen Gebiete in der Osthälfte. Dort wird es sonnig. Der Regen zieht langsam weiter bis zur Mitte und am späten Nachmittag kann dann auch hinter diesem Regen im Westen ein bisschen die Sonne hervorkommen. Die Temperaturen nachts bei Aufklaren -1 bis 3 Grad. Im Westen unter diesen Wolken bleibt es milder mit 7 bis 9 Grad. Und tagsüber bleibt es am kühlsten unter den Regenwolken, also am Nachmittag genau hier auf diesem Streifen in der Mitte, nur 8 bis 10 Grad. Östlich und westlich davon gibt es bis zu 14 Grad. Und nun die weiteren Aussichten. Der Donnerstag viel Sonnenschein bei bis zu 20 Grad. Auch der Freitag geht warm weiter, aber bringt schon wieder häufiger Schauer und Gewitter.
Carsten, vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren unsere Tagesthemen. Wir geben schnell weiter an Sandra Maischberger und ihre Gäste.
Mit dabei der langjährige Chef der Deutschen Bank, Josef Ackermann.
Morgen gibt's neue Tagesthemen. Ihnen jetzt eine angenehme Nacht. Tschüss.
Tschüss.